Der heutigen Predigt liegt der Text aus Apostelgeschichte 12 zugrunde. Und zwar lese ich aus Kapitel 12 die Verse 1 bis 17. Jakobus Hinrichtung, Petrus Befreiung. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einen von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Jakobus aber, den Bruder des Johannes, tötete er mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber gerade die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn festgenommen hatte, legte er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Rotten von je 4 Kriegsknechten, um ihn zu bewachen, denn er gedachte, nach dem Passa dem Volk vorzustellen. Und Petrus wurde zwar im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete unablässig für ihn zu Gott. Und in derselben Nacht, als ihn Herodes vorführen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten, und die Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und sieh, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete in der Zelle, und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sagte zu ihm: Zieh dich an und binde deine Sandalen unter. Und er tat es, und er sagte zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, es sei eine Vision. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zum eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das öffnete sich von ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen in eine Gasse weit, und gleich darauf verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sagte er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes und von aller Erwartung des jüdischen Volkes errettet hat. Und während er das dachte, kam er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß, wo viele beieinander waren und beteten. Als Petrus an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie das Tor nicht auf vor Freude, sondern lief hinein und berichtete ihnen, Petrus stünde vor der Tür. Sie aber sagten zu ihr: Du bist von Sinnen. Sie aber bestand darauf, es wäre so. Da sagten sie: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie aber öffneten, sahen sie ihn und erschraken. Er aber bedeutete ihnen, mit der Hand zu schweigen, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hätte, und sagte: Berichte das Jakobus und Job und seinen Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Soweit der Text. Amen. Amen.
Ja, ich danke euch für die Einladung und möchte beginnen mit einem kleinen Zeugnis. Zunächst mal danke, dass ihr betet für meine Mutter. Da geht es wieder besser. Aber jetzt sind vor allen Dingen viele Entscheidungen zu treffen, und dass die in Weisheit und gut und richtig getroffen werden. Und dann hatte ich vor 3 Wochen eine Klassenfahrt mit einer 10. Klasse nach Straßburg. Und ich saß morgens im Zug. Und alle waren durch den Zug verteilt. Und dann hat mein Kollege mir kurzfristig abgesagt. Also ich wurde im Stich gelassen, so kann man das sagen. Denn alleine mit einer Klasse unterwegs, das ist nicht ohne, wenn irgendwas passiert, bin ich der Depp. Ich war auch sehr, sehr sauer. Also sehr sauer. Und ich weiß auch, mit wem ich zukünftig nicht mehr fahre. Jedenfalls ein kleines Zeugnis. Abends, wir sind schön hingefahren, hatten einen schönen Tag, ist auch nichts passiert. Und abends, ich hatte ja keinen Internetanschluss in Frankreich, Zug entfällt ersatzlos. So, da habe ich mitgekriegt, ohne Begründung, ohne irgendwelche Ausweichmöglichkeiten. Und dann bin ich ins Gebet und habe gesagt, Herr, hilf du jetzt bitte. Und habe dann auch damit gerechnet, dass der Herr irgendwas macht. Ich wollte nicht abends um 12 am Frankfurter Hauptbahnhof landen. Und dann hat ein Mädchen, hatte Internetanschluss und ich sagte, da fährt noch ein Zug. Und dann sind wir, das war wirklich als, wie ein bisschen in dieser Geschichte, als wäre da ein Engel voran. Wir sind dann in einen Bummelzug Richtung Offenburg. Da war noch Grenzkontrolle und ich dachte, oh je, wenn das jetzt wieder dauert. Aber die Grenzkontrolle ging schnell vonstatten. Wir sind in Offenburg angekommen und sofort, 5 Minuten später, kam der ICE Richtung Frankfurt und wir sind 10 Minuten nach der offiziellen Zeit dann am Frankfurter Hauptbahnhof angekommen. Und ich sage, Gott sei Dank, also der Herr bewahrt nicht immer vor Situationen, aber er hilft. Ja, manche denken ja, Klassenfahrten sind Spaß. Ne? So, jetzt geht's los mit der Predigt. Und zwar, den Predigttext haben wir eben schon gehört. Ist auch ein bisschen humoristisch erzählt. Der Lukas, der will offenbar auch zeigen, dass Gott manchmal auch Humor hat mit uns. Aber es ist ja so, dass hier vor allen Dingen Geschichten erzählt werden über Gott und sein Wirken. Wir haben ja immer gerne erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt, die Bibel nicht. Die Bibel erzählt Geschichten und Geschichte. Und ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie man Glaubenslehre vermitteln soll. Nicht so, wie wir das so kennen, erstens dieses und zweitens das und drittens jenes, sondern aus den Geschichten heraus zu sehen, wie wirkt Gott und wie führt er Menschen und wie führt er insbesondere sein Volk. Und eine solche sehen wir uns jetzt einmal an und die Überschrift der Predigt heißt 3 Männer in Gottes Hand. 3 Männer in Gottes Hand. Da ist zunächst mal Herodes. Kennen wir den nicht aus Matthäus 1? König Herodes und die Weisen aus dem Morgenland. Naja, das war nicht dieser Herodes hier, das war sein Großvater. Wer es jetzt nicht weiß, ich wusste es auch nicht, ich habe es nachgeguckt. Das war der Großvater Herodes der Große. Also sind schon wieder 2 Generationen ins Land gegangen. Und ich dachte, durch diese Familie des Herodes, stammen übrigens von den Idumäern ab, von Edom, dem Zwillingsbruder Israels, da zieht sich eine Unheilsspur durch diese Geschichte, durch Generationen hindurch. Und das ist sehr unheimlich, wenn eine Unheilsspur oder ein Familienfluch oder so etwas sich durch Generationen durchzieht. Herodes der Große lässt ja aus Angst um seine Macht, weil die Weisen ihm gesagt haben, da ist der Messias geboren. Oh, Konkurrenz. Alle Babys, neugeborenen Jungs in Bethlehem und Umgebung ermorden. Das heißt, er lässt es ermorden. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, wie es wohl den Soldaten ging, die diesen verbrecherischen Befehl ausführen mussten. Also Herodes, der sogenannte Große, schreckt vor diesem schrecklichen Verbrechen nicht zurück. Sein Sohn, der Vierfürst Herodes, Antipas, hat den Täufer, Johannes den Täufer, auf den Gewissen. Er lässt ihn auf Anstiftung seiner Frau hinrichten. Und er taucht in der Passionsgeschichte auf. Pilatus schickt Jesus zu Herodes, weil er zuständig ist für Galiläa. Und der Herodes will offenbar ein bisschen Unterhaltungsprogramm von Jesus. Mach mal ein Wunder. Mach mal irgendwas. Jesus macht nichts. Aber dann kannst du mir doch wenigstens erklären, wie so ein Wunder funktioniert. Wie machst du denn das? Und wisst ihr, was ihm Jesus geantwortet hat? Nichts. Er antwortete ihm nichts. Und wenn Jesus hat noch nie geschwiegen, wenn jemand zu ihm kam mit einer ernsthaften Frage. Aber wenn es sowas ist, so Unterhaltungsprogramm, schweigt Jesus. Ich hatte neulich auch ein Gespräch mit jemandem, der kam sich besonders schlau vor. Ist Jesus Gott? Ja. Gott ist doch allwissend. Ja. Warum weiß Jesus dann nicht den Tag seiner Wiederkunft, sondern nur der Vater? Dann sage ich, das ist Larifari, das sind keine ernsthaften Fragen. Oder kann Gott ein Rätsel machen, das so schwer ist, dass er es selber nicht lösen kann? Und Jesus antwortet auf sowas nichts. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass auch hier das Schlimmste ist, wenn Jesus schweigt und die Menschen laufen lässt, wie Paulus das sagt, er hat sie dahingegeben, zu tun, was nichts taugt. Also bei Herodes, dem Vierfürst, Jesus antwortet ihm nichts. Und er schickt ihn dann wieder zu Pilatus zurück. Und jetzt sind wir bei dem Enkel, das ist der Herodes in der Geschichte, Herodes Agrippa. Die Unheilsspur geht weiter. Er verfolgt die Gemeinde bis aufs Blut. Jakobus lässt er mit dem Schwert hinrichten, den Apostel Jakobus. Das ist ein anderer Jakobus als der, der am Ende da auftaucht. Und Petrus, als er merkt, dass es den Oberen der Juden, also wahrscheinlich die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass es denen gefällt, lässt er auch Petrus verhaften und plant, ihn richtig vorzuführen. Ja, solche Familienflüche über Generationen. Ich dachte an Nordkorea, ein übler Diktator. Sein Vater war Diktator, der Großvater auch. Und die Urgroßmutter, habe ich aus sicheren Quellen von Open Doors, war eine gläubige Frau. Wie da diese Unheilsspur reingekommen ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls setzt es sich über Generationen fort. Stalin wusste ich auch nicht, der hatte eine gläubige Großmutter, die kam aus dem württembergischen Pietismus, die sind damals ausgewandert. Dann kam irgendetwas in diese Generation hinein, was dämonisch ist, was nach unten zeigt. Das Schöne ist, wenn so ein Fluch in der Familie ist, kann der durch Buße und Umkehr absolut gebrochen werden. Es gibt auch andere Beispiele, wo Menschen aus ganz zerrütteten Verhältnissen, der Großvater war Alkoholiker, der Vater war kriminell und dann kommt der Sohn zum Glauben. Ich kenne einen, der ist heute Pastor und der kann wunderbar mit Menschen, die so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft stehen, weil er sagt, ich weiß, welche Sprache man da spricht und wie es dazu geht. Aber Herodes Agrippa unterbricht diesen Fluch nicht. Ich habe jetzt die Stelle nicht lesen lassen, weil es sonst zu lang wird. Wenn wir weiterlesen, das Ende des Herodes Agrippa. Er lässt sich feiern als Gott vom Volk. Das ist Gott, er hat eine Rede gehalten. Das ist Gottes Stimme und nicht Menschenstimme. Und das Volk rief ihm laut zu und er genießt das offenbar. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und er wurde von Würmern zerfressen. Also jemand macht sich zu Gott ganz oben und landet ganz unten bei den Würmern. Jetzt hatte ich am Anfang gesagt, drei Männer in Gottes Hand. Ja gut, Jakobus und Petrus, ja. Ist denn Herodes in Gottes Hand? Gott sei Dank, ja. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der der Hand Gottes entrinnen könnte. Aber nicht im Sinne von Segen, sondern im Sinne von Hebräer 10,31. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es geschehen momentan, früher auch schon, nur heute wird man mehr informiert darüber, unglaubliche Verbrechen. Und diese Leute, die diese Verbrechen befehlen oder begehen, die denken, mir kann nichts passieren, ich muss mich nicht rechtfertigen, sie sollen sich nicht täuschen. Das wäre einer der Gründe, warum ich nie Atheist sein könnte. Wenn es keinen Gott gibt, gibt es auch keine Gerechtigkeit. Aber es wird alles einmal ans Licht kommen und es wird jeder Rechenschaft geben für das, was er getan hat, es sei gut oder es sei böse. Ja, es gibt auch für Tyrannen und Verbrecher einen Raum zur Buße, aber sie sollen sich nicht täuschen, dieser Raum ist nicht immer auf. Zwei oder dreimal, glaube ich, ruft Gott im Leben eines Menschen. Und wenn er sich dann entzieht, dann ist nicht die Zeit immer. Dann ist auch diese Zeitspanne einmal wieder vorbei. Und dann ist Ende. Luther sagt, Gottes Gnade ist wie ein fahrender Platzregen. Der ist da und am nächsten Tag ist er schon wieder weg. Darum heißt es heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und das ist ein großer Trost. Wir erleben viel Chaos auf der Welt, viel Lüge, Fake News, Verbrechen. Aber dieses ganze Ding ist in Gottes Hand und er wird zu seiner Zeit richten, die Lebenden und die Toten. Aber verlassen wir den Herodes, wollen wir nicht zu viel Zeit damit verbringen. Wenden wir uns mal den zweiten Mann zu, Jakobus. Jakobus ist der zweite Märtyrer nach Stephanus, der mit Namen genannt wird. Eine Säule in der Gemeinde wird er genannt, Johannes, Jakobus und Petrus, also tragende Säulen, Autoritäten. Jetzt ist ja kein Zufall, dass der Lukas das hier so zusammenberichtet. Petrus wird befreit, da kommen wir gleich drauf. Jakobus hingerichtet. Jetzt kann man fragen, ja warum denn das? Hätte Gott denn nicht den Jakobus auch wunderbar erretten können? Jetzt kann man so theologisch da anfangen zu grübeln. Hatte vielleicht der Jakobus weniger Glauben oder hatte die Gemeinde weniger Glauben? Also wer eben zugehört hat, das fällt ja schon mal grundlegend weg. Weil wenn die Gemeinde irgendwo keinen Glauben hatte, dann war es beim Petrus. Die haben sich ja gewundert, dass der auf einmal vor der Tür steht. Oder was auch immer mal so aufkommt, ist da verborgene Sünde? Aber da lesen wir nicht, dass Jakobus irgendeine verborgene Sünde hier hatte, wie bei Achan in Ai. Ich glaube, es gibt nur eine einzige Antwort. Jakobus wurde weggenommen, weil Gott es so gewollt hat. Der Auftrag des Jakobus war erfüllt und dann war Ende. Das heißt, nicht ein Mensch, nicht der Herodes, nicht wir setzen das Ende, sondern das Ende unseres Lebens ist dann, wann Gott sagt, jetzt ist es Schluss. Und keine Sekunde, wir können es natürlich abkürzen, das heißt heute begleitete Sterbehilfe oder wie es heißt, oder es begleitet der Suizid, gibt es ja in der Schweiz. Man kann es auch rausziehen, indem man die Maschinen halt immer wieder laufen lässt. Aber das geht. Aber die Stunde ist gesetzt vom Herrn, nicht früher und auch nicht später. Und wenn ich vorhin sprach von meinen Eltern, wir haben Patientenverfügung, dass wir dann auch, wenn es soweit ist, dann halt eben sagen, jetzt ist es soweit und da braucht man das nicht noch Tage oder Wochen in die Länge zu ziehen. Ja, der Auftrag des Jakobus war erfüllt. Und war Jakobus in Gottes Hand? Aber ganz dick habe ich geschrieben, ja, jetzt erst recht. Psalm 116, Vers 15 steht geschrieben, Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Und hier wird es nur ganz kurz beschrieben, aber ich bin sicher, dass Jakobus so Ähnliches erlebt hat wie Stephanus. Der hat ja im Angesicht seines Todes den auferstandenen Jesus zu Rechten des Vaters stehen sehen, offenbar um ihn zu empfangen. Und ich bin sicher, dass der Jakobus von einem, als er hier die Augen zugemacht hat, die Augen geöffnet hat und Jesus in seiner Herrlichkeit sehen durfte. Ich musste da denken an eine sehr bewegende Geschichte, obwohl sie schon sehr lange her ist. Vielleicht kennen einige die Geschichte, ich glaube Hildegard, drei am Himmelhorn heißt das, von der Familie Krebs. Die hatten drei Jungs, die sind 17, 18, 19, hatten eine Bergtour gemacht, sind abgestürzt. Das war 1956. Also sehr erschütternde Geschichte, auch heute noch. Und sie haben eine Tafel anbringen lassen, abgestürzt, und doch in Gottes Hand geblieben. Ja, so ist das mit Stephanus. Er wurde hingerichtet, aber blieb doch in Gottes Hand. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt dieser Geschichte, würde ich mal sagen, zum Petrus, der dritte Mann in Gottes Hand. Petrus soll weiterleben, weil seine Zeit noch nicht erfüllt war. Wir wissen ja, dass er Aufträge in Rom hatte. Ich habe ja die Vermutung, dass der Markus für sein Evangelium auf Berichte des Petrus zurückgreifen konnte, weil Markus mit Petrus zusammen in Rom war, um dort die Gemeinden zu leiten. Also er wird noch zum Aufbau der Gemeinde gebraucht. Und Lukas macht es jetzt so, um die Bedeutung dieser Geschichte, beziehungsweise der Heilige Geist durch Lukas, um die Bedeutung dieser Geschichte in großen Rahmen zu stellen, stellt er diese Geschichte in den Rahmen vom Passa fest. Denn die Befreiung des Petrus wird eingeleitet mit dem Hinweis, es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Man hat also das Passafest gefeiert, das Passalamm geschlachtet und danach, nach diesem Passafest, noch 7 Tage das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert. Ungesäuert heißt schnell gebacken, erinnert an den Auszug aus Ägypten. Und dieses Passafest steht ja im Alten Testament, wahrscheinlich einer der Höhepunkte des Alten Testaments, wie das auch schon geschrieben ist, im Zusammenhang mit Passion und Ostern, weil ja das Osterfest, die Befreiung aus Ägypten, Jesus hat uns befreit von Sünde, Teufel und Tod. Und ich will euch mal zeigen, wie der Lukas hier das macht, Vers 3, Tage nach dem Passahlamm. Der Petrus hat also, bevor er gefangen wurde, als gläubiger Jude, das Passafest gefeiert. Und jetzt, als dieses Fest der ungesäuerten Brote beginnt, war das Passafest vorbei und da wird er gefangen genommen. Das war also eines der letzten Handlungen, die er noch vollbracht hat. Das Passalamm gegessen. Dann Israel zur Zeit des Mose war gefangen, gedemütigt und absolut unterlegen, konnte nichts machen. Petrus genauso. Das berichtet Lukas ja sehr ausführlich, dass hier 16 Soldaten zur Bewachung abgestellt waren. Dann berichtet er ausführlich, dass der Petrus, der übrigens geschlafen hat, da könnte man eine eigene Predigt drüber machen, der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft. Schlaf mal in so einer Situation. Ich glaube, ich wäre hellwach. Von 2 Soldaten bewacht und auch noch mit Ketten gefesselt. Der konnte sich gar nicht bewegen. Und dann lesen wir von eisernen Toren, die da noch verschlossen waren. Also wir würden heute sagen, eine völlig aussichtslose Situation. Unterlegen, gefangen, gedemütigt. Dann lesen wir in 2. Mose, dass Israel von Mose befreit wird. Und Petrus wird von Jesus befreit und Jesus ist mehr als Mose. Und zwar beides Mal durch einen Engel. Hier heißt es, der Engel von Jesus gesandt, kam zu ihm in die Zelle. Und ich habe extra nochmal nachgelesen in 2. Mose 14, Vers 14, da steht, also man merkt, wie die Schrift einfach sich gegenseitig auslegt. 14, Vers 14, da steht, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und dann, da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israel herzog und stellte sich hinter sie. Zuerst war er vorne dran, jetzt stellt er sich hinter sie. Und wisst ihr auch, warum er sich hinter sie stellen muss? Weil da kam nämlich von hinten kam das, die Streitmacht der Ägypter. Und der Engel, in beiden Geschichten mahnt der Engel zur Eile. Gürte dich, zieh die Schuhe an, das ist schnell, jetzt nicht mehr lange fackeln. Und wirf deinen Mantel um, nicht zieh ihn umständlich an oder darf ich dir deinen Mantel helfen. Wirf ihn um und folge mir. Schnell muss es gehen. Und in 2. Mose 12, Vers 11, da steht genauso ähnlich. So sollt ihr das Passa essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinweg eilen. Denn es ist des Herrn Passa. Und dann noch eine letzte Parallele. Beides Mal war die Lage aussichtslos. Beides Mal war nicht nur eine Sackgasse da, da kannst du ja einen Rückwärtsgang einlegen und wieder rausfahren, aber stell dir vor, du fährst in der Sackgasse und die Gefahr ist nicht nur von vorne verbaut, sondern von hinten kommt auch noch Gefahr. Als die Israeliten vor dem Roten Meer standen, war vor ihnen das Meer und hinter ihnen die Streitmacht der Ägypter mitsamt Pharao. Das war die bestausgerüstete Armee der Antike mit Streitwagen und modernsten Waffentechnik. Aussichtslos. Und Petrus, ich hatte es eben schon gesagt, hinter ihm die eisernen Tore. Lukas sagt, sie waren aus Eisen. Vor ihm die eisernen Tore und hinter und neben ihm die Ketten und die Wachen. Aussichtslose Situation. Petrus, da kommst du nie wieder raus. Und vielleicht kennen wir auch Situationen oder kennen Menschen, die in solchen Situationen sind, wo du den Eindruck hast, du kannst machen, was du willst, du kommst da nicht mehr raus. Und jetzt kommt Evangelium. Der Herr ist Meister der ausweglosen Situationen. Es gibt keine ausweglose Situation für den Herrn. Wenn der Herr etwas will, und es ist der auferstandene Herr, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, dann tut er es auch, und zwar aus der Kraft seiner Auferstehung und der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann wird Petrus wunderbar befreit. Das war so wunderbar, diese Befreiung, dass er es selber nicht glauben konnte. Er dachte, er hat geträumt und eine Vision und eine Erscheinung gehabt. Und ich dachte, was wird mal sein, wenn Jesus wiederkommt? Was wird das ein Staunen geben? Und ich glaube, dass wir, kannst du noch so viele Endzeitbücher gelesen haben, das wird alles übertreffen, was wir uns jemals darunter vorgestellt haben. Das Ende ist fast humoristisch. Die Gemeinde betet für den Petrus und als er dann vor der Tür steht, Herr, befreie den Petrus, und als er dann da ist, glaubt sie es nicht. Und ein kluger Ausleger hat einmal gesagt, Unglaube ist immer Sünde, aber es gibt einen Unglauben, der ist es nicht, und das ist der Unglaube vor Freude, dass der Herr so gewaltig eingegriffen hat. Wir lesen die Geschichte nochmal bei Ostern, übrigens überliefert es auch Lukas. Der Auferstandene tritt mitten unter die Jünger und die Apostel und er zeigt sich ihnen als der Lebendige. Und dann heißt es in Lukas 24, Vers 41, als sie aber noch nicht glaubten, weiß jemand, wie es weitergeht? Sie glaubten nicht vor Freude. Das war so unglaublich, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und da mussten die das erstmal fassen. Und hier ist genau dasselbe, sie glaubten nicht vor lauter Freude, dass der Herr mehr getan hat, als sie bitten und verstehen. Und ich will diese Predigt schließen mit einem Vers aus Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der überschwänglich tun kann, und hier ist ein Wort, das hat Paulus erfunden. Das gibt es nirgends in keiner anderen griechischen Schrift, zumindest die man heute kennt. Es heißt überschwänglich, überfließt, also wenn etwas überfließt und nochmal über die Maßen überfließt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen. Und das ist gerade der Vers hier für die Gemeinde bei Petrus. Über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, und das ist die Osterkraft des Auferstandenen, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus zu aller Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.